Ja, ihr kennt das Spielchen ja inzwischen von mir. Ein Opfer muss wieder her, so wie im Alten Testament. Es wurde immer irgendwas geopfert. Wen opfere ich denn heute? Jemand, der heute als Stargast unter ist. Geli, ich freue mich, dich zu sehen. Wunderschön, dass du aus Österreich hier einen Abstecher gemacht hast zu uns. Ich stelle jetzt ein paar sehr intime Fragen. Bist du bereit, darauf zu antworten? Also, du wirst es überleben. Bist du schon mal so richtig fertig gemacht worden?
Ja, in der Schule das letzte Mal, glaube ich.
Das war auch mein erster Gedanke. Meistens ist das in der Schule. Magst du mal erzählen, also wenn es dir nicht zu tief geht, was das für eine Situation war? Wer hat dich fertig gemacht? War es ein Lehrer oder Mitschüler?
Nee, ich glaube, mir fällt eher auf der Arbeit was ein, auf dem Arbeitsplatz.
Also, geht auch, das Beispiel passt auch immer. Arbeitsplatz passt auch immer.
Ja, dass man irgendwas macht, wo man denkt, man hat es gut gemacht und der kommt aus dem Urlaub zurück und regt sich darüber auf, dass man irgendeinen Termin nicht eingehalten hat. Und das war so furchtbar ungerecht, ja.
Und was meinst du, warum hat er das gemacht?
Um selber gut dazustehen.
Um selber gut dazustehen. Also einmal, um selber gut dazustehen, und hat er das vor anderen gemacht?
Ja, oder? Klar.
Ach, vor anderen. Also warum meinst du denn, hat er das vor anderen gemacht?
Ich glaube, man fühlt sich größer, wenn man andere kleiner machen kann.
Das ist ein interessanter Aspekt. Darum geht es nämlich in der Predigt heute.
Oh. Nee, war nicht abgesprochen.
Ne? So, okay, vielen Dank. Den Rest verschone ich. Ein Opfer beim Tempeldienst war auch im Tempel immer ausreichend. Also da wurde dann, das ist in Ordnung. Vielen Dank. Jonas, könntest du bitte mal den Predigttext zeigen? Also, der steht in Lukas 18, Vers 9 bis 14. Ich lese mal nochmal vor. Dann erzählte Jesus ein paar Leuten, die sehr selbstgerecht waren, und alle anderen mit Geringschätzung behandelten, folgendes Gleichnis. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber oder Zöllner, sagt man auch. Der stolze Pharisäer stand da und betete, ich danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereintreiber da. Denn ich betrüge niemanden, ich begehe keinen Ehebruch, ich faste zweimal in der Woche und gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben, während er betete. O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Ich sage euch, sagte Jesus, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein vor Gott Gerechtfertigter, denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Das ist spannend. Ich habe mir überlegt, wie nennst du die Predigt? Wie kann man das in die heutige Zeit übertragen? Und da fiel mir einfach so ein Slogan ein, der wiederum jetzt mit deiner Aussage über die Arbeitsstelle zu tun hat. Die Predigt heißt, ich bin so viel besser als du. Ich bin so viel besser als du. Es geht sich hier erstmal um zwei extreme Gegensätze in der jüdischen Gesellschaft, die von Jesus hier angesprochen werden. Total interessant. Einmal stellt er hier die geistliche Elite des Landes heraus, die Superfrommen versus was denn? Versus Abschaum, würde ich mal sagen. Also Steuereintreiber, Zöllner, die waren so verhasst, die meisten von euch wissen das ja, weil sie mit den Römern zusammengearbeitet haben, die das Land besetzt hielten. Die haben sozusagen für die Römer die Leute ausgepresst wie eine Zitrone, die mussten ihr Geld abgeben und die haben das dann an die Römer weitergeleitet und, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, einen Teil von dem Geld haben die sich selber in die Tasche gesteckt, um auch noch ein bisschen Geld zu verdienen, so wie, das Beispiel im Iran fällt mir ein, wo die Regierung dann auch die Öleinnahmen hat. Eigentlich müsste sie das dem Volk weitergeben, aber sagt, auch einen Teil davon können wir auch gut selber, können wir gut gebrauchen. Ist für uns Aufwandsentschädigung, nennt man das, glaube ich, steuerrechtlich, ne? Irgendwie. Alles gut, alles gut. Ja, zunächst habe ich den Text betrachtet und mir ist aufgefallen, beide beten. Oder ist es vielleicht so eine Art Selbstgespräch, was beide halten? In Vers 11 ist mir aufgefallen, da steht, der stolze Pharisäer stand da und betete. Also wahrscheinlich stand er nicht, also wenn man sich den Tempel so vorstellt, ist auch so ein langes Gebäude oder stellt euch so Kirchen vor, wenn man da Aufmerksamkeit erregen will, dann bleibt man ja nicht hinten stehen. Der hat sich wahrscheinlich nach ganz vorne gedrängt, stand dann da und ja, Mikrofon gab es nicht, also musste er seine Stimme erheben und ganz laut beten und sagen und fing dann an zu erzählen, was er für ein toller Kerl ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer mittelalterlichen Kathedrale wart oder so eine Basilika, so ein langgestrecktes Kirchenschiff. Wir waren neulich in Süddeutschland auf so einer Rundreise gewesen und hatten uns verschiedene alte Kirchen angeguckt und da ist mir dann aufgefallen, ganz vorne waren die Plätze für den Klerus, also die Bischöfe und Priester, die saßen dann ganz vorne, die haben da so ihre Stühle, ist euch bestimmt schon mal aufgefallen. Dann gibt es dann so Sonderbankreihen, die so geschnitzt waren aus teurem Holz mit Ornamenten, schöne Polsterungen. Da durfte der Adel sitzen, die Adligen, oder die reichen Kaufleute oder Bürger, die also richtig Geld gespendet haben für die Kirchen. Die bekamen dann auch noch in der Kirche so eine Gruft, da sind dann so Grabplatten, ist euch mal aufgefallen bestimmt, so Grabplatten, wo dann draufsteht, Freiherr von sowieso, Freifrau von sowieso. Und dann wurden all ihre seligen und heiligen Handlungen vielleicht noch aufgeführt oder eben, dass sie besonders gottesfürchtig gewesen sind. Dann weiter hinten durch kommt dann waren da Plätze für den Kirchenvorstand noch irgendwo, dann für die guten Bürger und ganz hinten, direkt am Eingangsportal, da durfte dann der schäbige Rest stehen. Die hatten also noch nicht mal dann Sitzplätze. Da standen dann die Tagelöhner und alles, die durften dann da hinten stehen. Und so wird es bei dem Pharisäer auch gewesen sein. Der stand also vorne. Die Frage, die ich mir gestellt habe, als er jetzt anfängt zu beten, der Pharisäer, will er Gott wirklich danken? Wenn Gott den Pharisäer vor Schuld bewahrt hat, warum schaut er dann auf den Zöllner herab? Und dann fängt der Pharisäer erstmal an, seine Glaubensvorzüge aufzuzählen. Ich, lieber Gott, ich faste zweimal in der Woche, gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen, ich betrüge niemanden, ich begehe keinen Ehebruch. Eigentlich müsstest du doch mit mir super zufrieden sein. Ich faste zweimal in der Woche. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal gefastet hat. Ich mache das auch schon mal. Also früher ist mir das immer bedeutend schwerer gefallen, als ich jünger war. Vielleicht liegt das daran, dass jüngere Menschen einfach mehr Hunger haben. Teenager können davon ein Lied singen. Wenn die mal fasten sollen, ist das für die wahrscheinlich eine Qual, denke ich mal. Ich finde das auch interessant, weil im Gesetz des Mose steht eigentlich nur, dass regelmäßiges Fasten vorgesehen wird am großen Versöhnungstag, also an Yom Kippur. Also er tut in seinem religiösen Eifer mehr, als das Gesetz verlangt, der Pharisäer. Und auch im Spenden konnte dem Pharisäer niemand etwas vormachen, denn zusätzlich zu seinem 10% Einkommen, was er gespendet hat, hat er noch den zehnten Teil von seinem Gemüse und von seinen Gewürzblättchen und allem anderen gespendet. Das sagt Jesus an anderer Stelle, ihr Pharisäer spendet auch noch das Kleinste von jedem, von allem. Also ihr nehmt das sehr, sehr, sehr genau. Stellt euch das mal auf euch bezogen vor. Ihr werdet so fromm, dass ihr eine Geburtstagsfeier habt und ihr ladet Gäste ein, bringt Geschenke mit und ihr spendet 10% von den, sogar von den Geschenken eurer Gäste, von den Geldgeschenken, von den Weinflaschen und was weiß ich, was ihr bekommt, würdet ihr auch noch mal 10% davon spenden. Wow, vorbildlich. Der Pharisäer zählt also seine ganzen Vorzüge auf. Und aber am Ende kommt dann das Sahnehäubchen von seinem tollen Gebet. Da sagt er, verkürzt in heutiger Sprache, und ich danke dir, lieber Gott, dass ich nicht so ein Dreckskerl bin wie der Typ, der da hinten steht, der Steuereinnehmer. Mit mir kannst du zufrieden sein. Vielleicht habe ich noch nie so gebetet, aber könnte es sein, dass ich vielleicht schon mal so gedacht habe? Vielleicht hast du noch nie so gebetet, aber hast du vielleicht schon mal darüber an solche Gedanken gehabt? Ich würde sagen, bestimmt. Es passiert so schnell, dass ich mich anderen gegenüber geistig überlegen fühle. Vielleicht liegt das auch ein Stück weit einfach in der Natur des Menschen. So ein schönes Überlegenheitsgefühl zu haben, Spaß zu haben, andere niederzumachen, so wie im Fall von deinem Kollegen, der aus dem Urlaub kommt und dich vor anderen fertig gemacht hat. Das Problem dabei ist, wenn Menschen so denken, dann gibt ihnen das einen gewissen Kick, ein Überlegenheitsgefühl. Das Problem ist, dass der Kick sehr schnell vorbeigeht. Dann brauchen diese Menschen einen neuen Kick. Dann fangen sie wieder an, Menschen fertig zu machen, um besser dazustehen. Aber das vergeht sehr schnell. Der Spaß daran vergeht sehr schnell. Und so dreht sich dieses Rad immer schneller. Ich finde es interessant, wie der Zöllner auf das Gebet des Pharisäers reagiert. Wie reagiert der Zöllner? Er blickt beschämt zu Boden. Das ist interessant, weil die übliche Gebetshaltung damals war, man steht mit erhobenen Händen und mit erhobenem Gesicht vor Gott. Also wir beten heute vielleicht so, in der Regel so oder so. Das hat ja alles was zu bedeuten. Nebenbei weiß einer, warum wir eigentlich so oder so beten, was das zu bedeuten hat. Das kommt eigentlich aus dem frühen Mittelalter und bedeutet, ich liefere mich Gott aus, ich lasse mich fesseln. Also wenn ich jemand die Hände so hinstrecke, gekniet habe dabei, dann heißt das, du darfst mich fesseln. Ich liefere mich aus. Daher kommt diese Haltung. Im alten Volk Israel hat man so gebetet. Man stand vor Gott mit erhobenen Händen und blickte zum Himmel auf. Damit hatte der Pharisäer kein Problem. Ton weg? Nee? Okay. Kein Problem. Bei dem Zöllner war das aber so, der blickte beschämt auf den Boden. Und das drückte auch ein Stück weit seine innere Haltung aus. Er fühlte sich niedergeschlagen, er fühlte sich minderwertig und wusste, er hat so viel Mist gebaut in seinem Leben, er kann eigentlich gar nicht Gott in die Augen schauen, sondern es tat ihm leid, was er getan hat. Und er hat einfach nur diesen einen Satz gesagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Der Pharisäer war selbstgerecht, weil er sich selbst für seine religiösen Leistungen lobte, dabei aber Unrecht tat und deshalb schuldig wurde. Der Zöllner dagegen wusste um seine Fehler und bat Gott um Vergebung für seine Schuld. An der Person des Zöllners wird deutlich, was Paulus in Römer 3, Vers 28 so trefflich formuliert. Nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, wörtlich sogar gerechtfertigt, sondern erst, wenn ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setze. Ich wiederhole das nochmal. Nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern erst, wenn ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setze. Das ist die entscheidende Frage, die die Reformation ausgelöst hat. Luther suchte nach einer Antwort auf die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? In Vers 14 sagt Jesus dann, ihr könnt sicher sein, oder hier, ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein vor Gott Gerechtfertigter. Denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Erniedrigen, demütigen. Geht das nicht ein bisschen kleiner? Es geht sich nicht darum, wenn ich das Wort demütigen sage, jemanden fertig zu machen. Das macht Gott auch nicht. Gott macht niemanden fertig. Es geht sich darum, dass ich erkennen soll, ich bin nicht der Nabel der Welt. Es dreht sich nicht alles um mich. Wir sollen erkennen, back mal kleine Brötchen. Es geht sich nicht immer um mich. Demut bedeutet nicht demütigen. Demut resultiert auch aus der persönlichen Erkenntnis, wer Gott ist und was ich dagegen bin. Das bedeutet Demut. Wie kann sich ein Mensch mit Gott messen und sagen, er wäre mindestens so gerecht wie Gott? Jesus warnt seine Zuhörer des Öfteren vor Überheblichkeit. Blend mal ein, Matthäus 3, Vers 9. Es genügt nicht zu sagen, wir sind die Nachkommen Abrahams. Uns kann nichts geschehen, das beweist gar nichts. Wenn Gott wollte, sagt Jesus, könnte er aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen, weil die Juden im Gespräch mit ihm, die Pharisäer, sagten, was willst du eigentlich von uns? Wir sind Kinder Abrahams und kommen deshalb ins Paradies, wir kommen in den Himmel. Uns kann nichts geschehen, wir können machen, was wir wollen. Und blend mal ein, Matthäus 7, Vers 3 bis 5. Da sagt Jesus, warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Ja, wir können jetzt hingehen und sagen, naja, sicher war das wahrscheinlich damals nur ein Problem der jüdischen Gesellschaft und der damaligen Zeit, kann mir, kann uns ja nicht passieren. Oder? Nee, Pustekuchen. Ich mache jetzt mal einen Sprung zu den ersten Gemeinden. Kaum waren die ersten Gemeinden gegründet in Kleinasien, ging der Zoff schon los. Das beste Beispiel ist die Gemeinde in Korinth. Da war der Slogan auch immer, ich bin so viel besser als du. Da ging es sich nämlich darum, dass Paulus feststellt, es gibt Spaltungen und Uneinigkeit in der Gemeinde. Verschiedene Gruppen, die sich auf unterschiedliche Autoritäten berufen haben. Der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere zu Apollos, der andere zu Petrus. Es ging sich um moralische Verfehlungen, sexuelle Unmoral und Missbrauch des Abendmahls. Die haben dann richtig geschlemmert, anstatt das Abendmahl würdig zu halten. Streitigkeiten vor Gericht. Sie klagten vor weltlichen Gerichten, um in der Gemeinde Recht zu bekommen. Oder ging sich um die Anmaßung geistlicher Überlegenheit. Einige Mitglieder betonen sehr stark die Gabe der Zungenrede und leiten aus dieser Gabe für sich eine höhere geistliche Reife ab. Paulus brauchte einige Zeit, um der Gemeinde wieder den Kopf zurechtzurücken. Die Kirchengeschichte ist voll von Beispielen von Spaltungen. Und worauf beruhen diese meistens? Auf Besserwisserei. Und wieder auf diesem Spruch, ich bin so viel besser als du. Dann heißt es, du verstehst die Bibel nicht richtig. Da sagt eine Kirche gegen eine andere, du verstehst die Bibel nicht richtig. Ich bin dir moralisch überlegen. Du hast keine Sakramente. Du hast zu viele Sakramente. Du hast keine Geistesgaben. Du nimmst das Abendmahl falsch ein. Du hast ein falsches Taufverständnis. Ich könnte die Liste beliebig verlängern. In Johannes 17, Vers 11 sagt Jesus, jetzt verlasse ich die Welt. Ich lasse sie zurück in der Welt, also die Jünger, und komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie, die Jünger, in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Lied, Vater, mach uns eins. Darum geht es in dem Lied, dass wir als Christen eins sein sollen und nicht gespalten und dass jeder von sich meint, er wäre etwas Besseres. Ich möchte euch jetzt gleich zwei Videoclips zeigen, die ich gefunden habe. Die sind von einem Bischof, der chaldäisch-katholischen Kirche im Irak. Der ist im Irak geboren, wohnt jetzt in Australien. Darum, der Videoclip ist auf Englisch. Ich hoffe, dass ihr den verstehen werdet. Der ist relativ kurz, steht allerdings auch mit dem englischen Text, damit man das lesen kann. Und der hat mich sehr beeindruckt. Dieser Mann ist vor anderthalb Jahren ungefähr bei einem islamistischen Attentat schwer verletzt worden, hat ein Auge dabei verloren. Während des Gottesdienstes ist er angegriffen worden in der Kirche und hat Schnittverletzungen im Gesicht bekommen und ein Auge dabei verloren, hat dem Attentäter aber vergeben, weil der gesagt hat, das ist unsere Aufgabe als Christen. Wir müssen vergeben, auch wenn andere Menschen uns hassen. Und was er da sagt, das hat mich zutiefst berührt, weil darum geht es im Christentum. Es geht sich nicht um unterschiedliche Konfessionen, um unterschiedliche Kirchen, um unterschiedliche Gemeinden, sondern dass wir unseren Fokus allein auf Jesus setzen und nicht festhalten an bornierter Überheblichkeit und sagen, ich bin so viel besser als du. Zeig uns mal bitte die beiden.
The Lord Jesus is real. He is God. He is the creator of every human being, whether they like it or not. He is God. And there is no one but him. He's the only one. And by the way, he's got nothing to do with Christians. So if you think you're a Christian, that's it. No, you need to know him. You need to build a relationship with him. So what, you are baptized. So what, you went to church. But if you do not come into a real personal relationship, intimate relationship with him, your Christian name means nothing. So many Christians will not end up with the Lord in heaven. So sadly said. So sadly said. Big deal, I was baptized. Big deal, I went to church. Big deal, I read the Bible. Big deal, I sent to the Lord. Big deal, I preached to the Lord. Big deal. You need to build that relationship with him.
Also es geht sich darum, dass er sagt, wir müssen eine Beziehung zu Jesus bauen. Wir können nicht sagen, ich bin mal getauft worden oder ich lese die Bibel oder ich gehe mal zur Kirche. Wir müssen in dieser lebendigen Beziehung zu Jesus leben. Sonst hilft das alles nichts.
And unless you are Catholic, you're not going to make it, because the only way to Christ is Catholicism. And on the other side, Orthodox say, unless you're an Orthodox, you are in deep trouble, because the only way to Christ is Orthodoxy. And then 30,000 branches say, unless you're born again, or unless, or this group or that group, you're in deep trouble, you're going to hell. You know what? Honestly, all of you, get alive. Get alive. Our sons and daughters are being devoured by Satan, and we're fighting over whose throne is right. Let me say this. I pray all Christians and the entire world end up with the Lord Jesus. Don't ever think, if I raise my voice and I speak aloud, even when I'm about to lose my voice here, don't think I'm angry. No, this is pain built and based on love. I'm in pain. Why do we need to be divided? Why do we need to be like enemies? Why do we need to reject one another? Why do we need to look at each other and so differently? Why? Why? I just wonder, when the Lord Jesus died on the cross, did he die for you to call him Catholic? Did he die for you to call him Orthodox? Did he die for you to call him Protestant? Absolutely not. Not. He died for one reason. Father, just like I and you are one, I want them all to be one in us. One. Not a million zillion pieces. One. United. One.
Ich denke, das hat man recht gut verstehen können. Es geht sich nicht um unterschiedliche Konfessionen, sondern eins in Christus zu sein. Das ist das Wichtigste, was Mari Emanuel, so hier heißt der Bischof, gesagt hat. Ich möchte nochmal zusammengefasst Folgendes sagen. Die perfekte Erkenntnis und die perfekte Gemeinde oder Kirche gibt es nicht. Klaus, du hattest mal vor einigen Wochen gepredigt, ich glaube Spurgeon war es, der gesagt hat, es wird die perfekte Gemeinde nicht geben. Wenn es sie gibt, dann ist sie in dem Augenblick kaputt, in dem ich sie betrete. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es hat sie auch nie gegeben, die perfekte Gemeinde. Von Anfang an schon nicht. Von der ersten Gemeinde an. Auch wir als Baptisten sind nicht der Nabel der Welt. Wir sind, was wir sind als Baptisten, ist Folgendes, oder hier als Gemeinde Brückenbracht. Wir sind eine Gemeinde von begnadigten Sündern. Eine Gemeinde von begnadigten Sündern und sonst nichts. Blend mal ein, Philipper 2, Vers 4. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sagt Paulus, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Also stellt euch nicht höher als andere. Wir sollen auch nach anderer Übersetzung, wir sollen auf das sehen, was den anderen dient. Am Ende unseres Lebens bleibt sowieso nur deine und meine Antwort auf die Frage des auferstandenen Jesus am See Genezareth. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und persönlich gilt, wer seine Schuld bekennt, bekommt sie erlassen. Wer um seine Schuld und sein Lebensversagen weiß, kann andere nicht verurteilen. Da ich meine Fehler am besten kenne, sollte ich mich auch vor Überheblichkeit hüten und versuchen, mit Gottes Hilfe und Erbarmen nicht in diese Falle zu laufen. Amen.